Die Welt der Jagd.
Ja, Freunde, herzlich willkommen zum ersten Hand-on-Demand-Podcast des Jahres. Schön, dass ihr wieder zuhört. Und Ruven und ich sind heute nicht alleine. Aber erstmal, hallo Ruven.
Hallo Tim. Freut mich sehr, dass wir das hier weiterführen mit dem Podcast und dass so viele fleißig zuhören. Und ich wünsche allen ein frohes neues Jahr. Das ist ja noch nicht zu spät dazu. Und freue mich richtig auf unseren Gast heute, denn der hat, glaube ich, eine tolle Abenteuergeschichte dabei.
Ja, auf den freue ich mich auch ganz besonders. Er war schon mal im Podcast, aber ja, wir fangen das Jahr auf jeden Fall mit einem der prominentesten Hand-on-Demand-Publisher an. Hier ist er exklusiv, Paul Reimann. Hallo Paul.
Hallo Leute, vielen, vielen Dank, dass ich wieder dabei sein darf.
Ja, und ich freue mich vor allem auch, dass du hier sitzt, Paul, und von deinem Abenteuer heil nach Hause gekehrt bist. Das wollen wir uns aber noch ein bisschen aufsparen und vorher noch über ein paar andere wichtige Dinge reden, die in naher Zukunft anstehen. Und da ist allen voran die Jagd und Hund in Dortmund zu erwähnen, Ende Januar. Und da haben wir wieder ein Wahnsinnsprogramm für euch.
Ja, die größte Jagdmesse Deutschlands. In den letzten Jahren waren ja viele von euch schon bei uns am Stand und haben mitgefiebert bei der Drückjagd des Jahres, bei der Kids-Fieb-Weltmeisterschaft und bei allem anderen, was da sonst so abgeht. Es ist ja einfach sehr gesellig bei uns da, ne? Der Stand dann noch mit der wilden A, dann gibt's noch einen leckeren Hunting-Room-Wein oder ein Bierchen und da kann man schön stehen und über Jagd philosophieren. Und ja, wir haben dieses Jahr wieder ein knaller Programm. Also nicht nur, dass es jeden Tag um 14 Uhr und um 16 Uhr wie gewohnt Filmpremieren der Publisher gibt, sondern es gibt dieses Mal auch noch was anderes von dem Publisher, und zwar von unserem neuen Publisher Berg und Beef, den wir letztes Jahr auf der Jagd und Hund erst überhaupt kennengelernt haben. Und dann ging irgendwie alles ganz schnell, weil er ein unfassbar sympathischer Typ ist und vor allen Dingen aber auch unfassbar gut kochen kann. Und der wird am Donnerstag, Freitag und Samstag um die Mittagszeit Live-Cooking machen. Und dabei gibt's noch Weinverkostung von der wilden A. Also wer den Hunting Room Wein immer noch nicht probiert hat, der kann es da mal machen und süchtig werden.
Ja, Live-Verkostung, ihr wisst also, wo ihr mich findet dann.
Da ist Ruven auf jeden Fall immer da. Aber Paul, du bist ja auch kein Kostverächter, ne? Könnte ich mir auch vorstellen, dass du da auch stehst.
Also ich esse auf jeden Fall alles, ansonsten wäre ich schon längst verhungert.
Du, manchmal muss man ja auch einfach alles essen, ne?
Was man manchmal kriegt. Muss man nehmen, was man kriegen kann.
Ja, also volles Programm. Vor allen Dingen freuen wir uns aber natürlich auf zwei Events im Event sozusagen. Und zwar am Samstag erstmal die Kids-Fieb-Weltmeisterschaft. Die zweite, letztes Jahr war es ein voller Erfolg. Es war, glaube ich, das absolute Highlight insgesamt der gesamten Messe. Hab noch nie so viele begeisterte Besucher dort gesehen und vor allen Dingen noch nie so viele begeisterte Kinder, weil die jetzt auch endlich mal eine Bühne haben auf der Messe. Und ich glaube, Paul, das wird auch eine der Sachen sein, wo du dich am meisten drauf freust, oder?
Ja, absolut. Also ich darf ja die Kids-Fieb-Weltmeisterschaft wieder moderieren. Freue ich mich unglaublich drauf, die glücklichen Kinder zu sehen, aber auch die stolzen Eltern und ja, und die Zuschauer, die ja teilweise auch es gar nicht fassen können, was für Leistung diese Kids da bringen, weil der ein oder andere von uns kriegt ja keinen einzigen Ton aus dem Mund quasi. Jeder von uns braucht eigentlich diesen Blatter. Ich bin ja auch so einer. Und ja, aber die Kinder, die kriegen's hin, genauso wie der Gerold. Und ja, ich glaube, in der Halle, da wären die Böcke, wenn da irgendwelche gewesen wären, die wären locker gesprungen.
Die wären
auch im Januar.
Auch im Januar. Sag mal, letztes Jahr hatten wir ja unfassbar viele Bewerbungen. Ich habe jetzt auch schon einige Videos der Kids gesehen. Da sind ja dieses Jahr auch wieder unfassbar gute dabei, muss man ja so sagen, wie es ist. Aber auch die Bewerber ja aus dem letzten Jahr können sich natürlich auch nochmal bewerben und es wieder probieren, Kids-Fieb-Weltmeister zu werden, ist ja klar. Ist noch kein Meister vom Himmel gefallen und nur weil man einmal mitgemacht hat, heißt es ja nicht, dass man nicht nochmal mitmachen kann. Wie sind denn die Bewerbungen so insgesamt, die bis jetzt reingekommen sind? Stehen die finalen 10 schon fest oder gibt's noch die Möglichkeit, ja, dass man mit reinkommt und mitmachen kann.
Also die Möglichkeit besteht auf jeden Fall noch. Also ich würde fast sagen, bis zum letzten Tag. Also wenn wirklich Jungs auftauchen, die es sehr gut können, dann sind wir immer bereit, die teilnehmen zu lassen. Und wenn nicht, dann erweitern wir das Teilnehmerfeld ein bisschen. Ich sag mal so, wir haben ja Möglichkeiten. Und wenn wir Bewerbungen bekommen, werden wir die aufmerksam uns anschauen. Und wenn wir uns denken, ja, der Junge, der hat eine gute Chance, dann werden wir auch antworten. Naja, antworten werden wir sowieso immer, aber dann werden wir natürlich antworten mit der E-Mail-Adresse von uns, damit ihr dann ja eure Freikarten bekommt und mit euren Eltern am Samstag gratis zur Messe reinkommt.
Du hast jetzt gerade Jungs gesagt. Gibt es keine weiblichen Bewerbungen?
Genau, das habe ich auch gerade gedacht.
Ja, genau, das ist tatsächlich so. Nein, habe ich nicht. Es
tut mir leid.
Ja, da Mädels wirklich, ja, fangt an zu blatten. Ich habe tatsächlich noch kein Bewerbungsvideo von einem Mädchen gesehen. Würde mich sehr, sehr freuen.
Wird ja auch eigentlich mehr Sinn machen, ne? Weil in der Natur fiepen die Mädels ja auch und nicht die Jungs.
Es ist so, es ist so.
Die Kids-Fiep-Weltmeisterschaft. Wer ist in der Jury dieses Jahr, Paul?
Ach ja, also ich habe auf jeden Fall wieder den Jörg Eberitsch gefragt. Außerdem mein Vater, Tete Adarek. Der muss das gerade noch mit seinem Chef klären, ob er wieder frei bekommt. Nils Kradl ist wieder dabei. Und wenn der Jens möchte, ist der Jens auch wieder dabei. Aber ich habe auch noch ein, zwei Personen im Hinterkopf, die jetzt noch nicht bestätigt haben, dass sie dabei sind, aber wo wir versuchen wollen, dass sie kommen, weil sie einfach in Sachen Blattjagd so einen Ruf haben in der Jagdszene, sage ich mal, als Experten. Und ich möchte da schon so eine Art Expertengremium sitzen haben, muss ich einfach so sagen.
Also ich würde wirklich gerne auch den Bertram von Quad da sehen.
Ja.
Also das wird super passen einfach.
Auf jeden Fall. Also der wäre auf jeden Fall sehr gerne gesehen in der Jury. Ob er da sein wird oder nicht, wir werden sehen.
Ja, also wer auch immer diesen Podcast gerade hört und den Bertram kennt, der soll doch mal ein gutes Wort einlegen. Es ist für einen guten Zweck.
Genau, das würde mich freuen.
Ja, und anschließend, also der Samstag ist ja echt vollgepackt. Um 12 Uhr die Kids-Fiep-Weltmeisterschaft und anschließend um 16 Uhr die Drückjagd des Jahres. Roven, du bist gerade im Schnitt. Wie sieht's aus?
Ja, ich würde sagen, der Film ist fertig, aber dieses Jahr haben wir eine Besonderheit. Es gibt nämlich nicht nur einen Film, sondern es gibt einen zweiten Film und der kommt auch auf der Messe am Sonntag bei uns. Und der erste Film ist so gut wie fertig, ich bin gerade am zweiten Film und dass es zwei Filme gibt, hat den einfachen Grund, dass es richtig, richtig gut war. Also es hat mir schwer gefallen beim Sichten der Aufnahmen zu sagen, ja okay, die Szene fällt weg oder das kann nicht gezeigt werden, aber es war so viel gutes Material da, dass es einfach nur logisch ist, zwei Filme daraus zu machen. Tag 1 und Tag 2. Da können sich auf jeden Fall alle Abonnenten sowie Zuschauer auf der Messe riesig drauf freuen, denn das wird ein richtig tolles Drückjagd-Event.
Ja, man muss sagen, die Rheinmänner haben wirklich im letzten Jahr gut die Sauen gehegt, ne? Also, da liefen viele Schwarzkittel durch den Wald.
Ja, und es ist ja auch vieles anders gemacht worden. Das kann aber am besten Paul selbst schon erzählen oder ihr werdet es ja auch im Film dann sehen. Vieles ist anders geworden, nicht nur wie der Wald sich verändert hat bei den Rheinmanns. Deswegen ist auch dieses Jahr der Film wieder was Neues, finde ich. Also es ist nicht das abgekaterte Spiel, sondern Jahr für Jahr passieren irgendwie immer wieder Dinge, dass es sich wie ein neues Erlebnis anfühlt, finde ich.
Wie war die Drückjagd des Jahres denn für dich jetzt so im Nachhinein?
Ich muss sagen, ich war, glaube ich, noch nie so glücklich mit einer Drückjagdstrecke wie dieses Jahr. Also es wurde noch nie so sauber geschossen und es wurde noch nie so wenig falsch geschossen. Also man kann sich vorstellen, bei einer Drückjagdstrecke von 100 Stück Schalenwild oder mehr, da kommt es natürlich schon mal zu Fehlabschüssen. Aber dieses Jahr war es wirklich minimal, was ich ja vorher schon gesagt habe, die Schussergebnisse. Ich habe das dann zwei Tage später in der Wildkammer gesehen. Also da waren vielleicht fünf Keulenschüsse bei der gesamten Drückjagdstrecke von über 118 Stücke Wild dabei. Und das ist vollkommen in Ordnung. Und wir waren streng bei der Ansage. Das habt ihr ja alle mitbekommen. Also wir haben gesagt, okay, wir wollen diesen Murks nicht mehr. Es bringt uns einfach nichts, wenn hier irgendein Schütze drei Frischlinge schießt und die liegen da alle mit Keulenschuss, weil ja, wie willst du die vermarkten? Wo sollen die hin? Und da haben wir gesagt, da werden wir sehr streng sein. Und das haben die Leute gut angenommen und haben viel, viel besser geschossen als die Jahre davor. Und das hat uns als Jagdherren schon glücklich gemacht, ja.
Und wir verstehen keinen Spaß mehr. Wir wollen wirklich richtig vernünftig jagen.
Beim Schwarzwild geben wir frei Frischlinge und Überläufer. Keine Bachen, keine Keiler. Unsere Abnehmer haben alle gesagt, nehmen wir dies Jahr nicht, wollen wir nicht. Wir können sie wirklich nicht gebrauchen.
Wir bestrafen heute Schwarzwild über 60 Kilogramm mit 7,50 Euro pro Kilo. Das ist eine einfache Rechnung, schießt ihr eine 100 Kilo Bache, kostet 750 Euro.
Wenn hier heute einer eine 90 Kilo Bache hinlegt, haben wir dafür kein Verständnis, gar nicht. Es gibt keinen Grund dafür. Es wird heute auf braunes Schwarzwild gejagt.
Auf die Stände, Weidmann Pfeil.
Und ich weiß auch nicht, wie ihr es wieder gemacht habt, aber ihr habt die Sauen schön an unseren Publisher-Ständen vorbeigelenkt. Es war ein Fest.
Also erstmal, wie wir es gemacht haben, darf man natürlich nie vergessen, ist, wir schießen im Jagdjagd keine einzige Sau. Ne? Das ist der Trick, was die meisten Jäger vielleicht auch nicht wissen oder nicht denken, weil wir ja so viel auf Jagd sind und so viel posten, aber im ganzen Jagdjahr fällt bei uns vor der Drückjagd kein Schwarzkittel. Und jetzt nach der Drückjagd ist auch noch keiner gefallen, aber na klar, jetzt im Februar, März oder so, dann setzen wir uns auch mal raus und schießen unser Küchenschwein oder halt versuchen, einen dicken Keiler zu kriegen. Aber im Großen und Ganzen, schießen wir unser Schwarzwild an diesen beiden Drückjagdtagen. Und Gerold und ich, wir lassen immer schön im Laufe des Jahres den Finger gerade, damit ihr guten Anblick habt.
Das hat geklappt.
Ja. Und ich denke, da ist auch das einzig Sinnvolle, aus Sicht des Gastes, sich auch wirklich zusammenzureißen und das zu würdigen und zu respektieren, wenn man dann an so einer Jagd teilnehmen darf, dass man auch wirklich das Bestmöglichste aus seinen eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten rausholt und sich da auch bestmöglich benimmt, sage ich mal, zusammenreißt, nur die guten Chancen nutzt. Und dazu gehört eben auch dann mal was durchzulassen und zu sagen, Schwein gehabt, ne?
Genau. Und wenn die Sau ein bisschen zu groß aussieht, dann lass sie einfach laufen. Das war quasi unser Motto dieses Jahr. Bitte, bitte, bitte nicht die Bachen schießen, weil, wir hatten das einfach mal gesehen. Letztes Jahr, oder? Letztes Jahr Drückjagd des Jahres, Tag 2. Fast keine Strecke. Mhm. Könnt ihr euch erinnern? Einerseits hatten wir ja diese ganz kleinen Frischlinge da im Treiben, deswegen konnten wir nicht so treiben, wie wir es wollten, pipapo. Aber es war auch nicht sehr viel Schwarzwild in dem Revierteil da. Und es lag daran, dass wir im Jahr zuvor in dem Revierteil sehr, 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 sehr viel Schwarzwild auf der Drückjagd erlegt hatten. Aber ich weiß nicht, ob ihr das noch im Kopf habt, aber da lagen 5, 6, vielleicht auch 7 oder 8 weibliche Schweine, die ein bisschen zu groß waren außerhalb der Freigabe. Und das hat man dann im Jahr darauf sofort gemerkt. Weniger Schweine und dazu dann die zu Unzeiten gefrischten Frischlinge, was ja bei uns eigentlich sehr untypisch ist. Aber da kam es dann das erste Mal vor, dass sie im Oktober gefrischt haben. Und sowas will man einfach nicht. Und sowas entsteht einfach dadurch, dass 1, 2 Leute ein bisschen zu schnellen Finger haben oder einfach mal so eine 90-Kilo-Bache als passende 50-Kilo-Überläufer ansprechen. Und wir haben dieses Jahr gesagt, okay, wem das passiert, so, der ist halt für nächstes Jahr raus und der wird halt nicht mehr eingeladen. Und ich habe den Eindruck, dass dieses Risiko will fast keiner eingehen.
Das zieht. Das zieht.
Und das ist ja auch was, das habt ihr selber schön gesagt in den Filmen, auch bei der Strecke. Man hat als Gast eben selbst Einfluss darauf, wie die Drückjagd im nächsten Jahr läuft. Und wenn ich halt, sag ich mal, ein Drückjagd-Vagabund bin, der durch die Republik fährt und überall Bachen schießt, dann habe ich halt irgendwann danach keinen Spaß mehr daran, weil ich halt dann einfach da 3 Stunden auf dem Stand stehe und es passiert nichts. Ja. Und klar, ne, wir wollen Schwarzwild bejagen und auch regulieren, aber ich finde, es ist absolut nicht verwerflich daran, wie man manchmal schon den Eindruck bekommt, dass es einem so dargelegt wird, dass man Schwarzwild wie einen Schädling behandeln müsste.
Ja.
Aber nein, es ist nichts verwerflich daran, Schwarzwild auch sauber zu bejagen mit Gewichtsbeschränkung. Finde ich absolut in Ordnung.
Ich auch. Das ist so.
Ich auch.
Das ist so. Ja, 16 Uhr, ne? Samstag auf der Jagd und Hund ist die Premiere. Ich freue mich sehr drauf und ich freue mich aber natürlich auch sehr auf unsere anschließende Standparty. Da passieren ja auch immer die wildesten Dinge. Ruben, was ist das Wildeste, was dir je passiert ist auf der Standparty?
Nee, das kann ich jetzt hier nicht erzählen, hör bloß auf.
Ich weiß auf jeden Fall, was Wildes, was Paul passiert ist, beziehungsweise Paul passierte eher, ne? Ich glaube, da ist auch mal so eine Jacke hops gegangen vorletztes Jahr, die dann Ewigkeiten gesucht wurde.
Ja, Katastrophe, die wurde geklaut, ne? Also da sind mehrere Jacken sogar abhanden gekommen, ich glaube 5 oder 6 Stück insgesamt. Und die sind dann, in unterschiedlichen Hotels aufgetaucht. Ärgerlich war, dass in meiner Jacke mein Autoschlüssel drin war und ich dann auf Messe Sonntag quasi an dem Tag, an dem ich nach Hause wollte, keinen Autoschlüssel mehr hatte. Hotel war nicht mehr gebucht und ja, war alles eine kleine Katastrophe. Und an der Stelle hatte ich aber einen wirklich sehr, sehr guten Freund hier aus der Heimat, der sich einfach mal ins Auto gesetzt hat mit dem Ersatzschlüssel, ist 6 Stunden nach Dortmund gefahren und 6 Stunden wieder zurück, nur damit wir den Tag noch abreisen konnten. Und das war wirklich eine tolle Geste. An der Stelle nochmal vielen Dank. Ja. Aber ansonsten wäre ich vollkommen am Arsch gewesen. Und wirklich, diese Wichser, die Jacken geklaut haben, irgendwann trifft euch das Karma. Weil es ist ja wirklich, so muss man sagen, egal welche Messe, da rennen so ein paar Drecksäcke rum, die gucken, wo sie was klauen können. Ne? Ich meine, die Messe hat natürlich überall Kameras und alles und es ist ja viel Security unterwegs, aber ja, es bieten sich Möglichkeiten und du hast diese Drecksäcke, was ich total traurig finde, die dann einem wirklich auch einiges kaputt machen können. Ne?
Ich glaube, du wirst aber auch deinen Autoschlüssel nicht mehr in einer Jacke lassen, die du irgendwo ablegst, oder?
Absolut nicht, aber ja, ich dachte mir, die Brusttasche von meiner Jacke, das wäre der sicherste Platz, dass ich ihn nicht verliere. Aber ich habe ihn noch nicht verloren, muss ich dazu sagen.
Und man muss natürlich auch sagen, wir haben ja auch daraus gelernt und haben auf unserem Stand dementsprechend umorganisiert und das passiert uns nicht mehr sowas.
So ist es. Wir haben aber noch was auf der Jagd und Fund mit unseren Hand-on-Demand-Partnern zusammen, und zwar die Hand-on-Demand-Revierrunde. Die gibt's mit Haldar, Rodale, Hartmann Tresore, RWS und Pulsar. Und da könnt ihr jeden Tag herrliche Preise gewinnen. Also wirklich alles Mögliche, hochwertige Sachen von unseren Partnern. Und dazu findet ihr bei den eben genannten Partnern und auf dem Hand-on-Demand-Stand die Revierrundenkarte. Die müsst ihr dann einfach nur bei allen Partnern abstempeln lassen, auf dem Hand-on-Demand-Stand in die Losbox werfen. Und dann könnt ihr einer der glücklichen Gewinner sein. Die Verlosungen sind Dienstag bis Freitag ab 16.45 Uhr und Samstag ab 15 Uhr. Da könnt ihr mitmachen. Und es ist auch wirklich, die Partner liegen ganz gut. Also man muss jetzt nicht wirklich einmal durch die komplette Messe laufen, sondern die Partner liegen alle relativ nah beieinander. Das heißt, wenn ihr euch so eine Karte holt und gut zu Fuß seid, dann müsste das eigentlich auch in ein paar Minuten erledigt sein. Und vor allen Dingen gibt's ja auch bei den Partnern was zu sehen, ne? Also es macht ja sowieso Sinn, da mal vorbeizuschauen und zu gucken, was es gibt. Zum Beispiel Hartmann Tresore hat immer super Messeangebote bei Rodale, Haldar und den anderen eben auch. Und von daher ist das eh eine lohnenswerte Tour.
Ja, so sieht's aus. Und lohnenswerte Tour, jetzt sprichst du schon so ein bisschen an, Tim, mir kribbelt's unter den Fingernägeln. Ich will endlich wissen, was da eigentlich bei Paul los war. Denn der hat uns was zu erzählen von einem Abenteuer, was er in diesem Jahr angetreten hat. Ich habe immer im Hintergrund die Seite des Auswärtigen Amtes geöffnet und wenn ich mir so durchlese, Paul, da wo du warst, das Auswärtige Amt rät dir also davon ab, dahin zu fahren. Trotzdem bist du weg gewesen.
Auch mit Recht.
Wo ging es hin?
Also es ging erstmal alles los, natürlich auf der Messe in Dortmund, so wie immer.
Da fängt jeder Scheiße an.
Ich werde es nie vergessen, wie ich am Dienstag, die Messe war gerade vorbei, ich wollte rausgehen aus den Hallen und dann war da mein guter Freund TTA Max und der grinst mich so an und fragt mich, Paul, gehst du mit mir nach Kamerun? In seinem holländischen Dialekt, und ich weiß nur, wie ich sage, Max, natürlich gehe ich mit dir nach Kamerun, was ist das denn für eine Frage? Und er so, ja, Paul, ich will Lord Derby Elend jagen und hast du Lust, mich zu filmen oder mich zu begleiten? Und ich habe gesagt, ja, klar, gerne. Also habe ich mega Bock drauf. Kamerun hört sich erstmal mega cool an. Tatsächlich war es dann so, dass ich ewig nichts mehr davon gehört habe von Max. Und irgendwann dann im Herbst meinte er so, ey, Paul, wie ist das eigentlich? Hältst du dein Wort? Bist du dabei? Und ich habe gesagt, Max, wenn ich gesagt habe, ja, dann bin ich dabei. Da komme ich jetzt nicht mehr raus. Und dementsprechend ging es dann auf einmal Mitte Dezember mit TTA Max nach Kamerun, in den Nordosten von Kamerun, eine Region, ja, Savanne würde ich das jetzt nennen, was speziell ist, weil Kamerun, ich muss euch kurz beschreiben, wo das liegt, also es ist oberhalb vom Äquator und dieses Land ist relativ länglich, sag ich mal, das heißt, du hast in diesem Land vom Regenwald bis fast Wüste, eigentlich alle Landschaften hast du da vertreten. Und du hast da Regionen, die sind als Europäer gut zu ertragen und du hast Regionen, die gehen überhaupt nicht von den klimatischen Bedingungen, sag ich mal. Und dieses Land ist auch ein bisschen gefährlich, sag ich mal. untertrieben, weil, also sie haben im Norden die Boko Haram. Die ist ja vielleicht dem einen oder anderen ein Begriff.
Das ist eine Terrororganisation, richtig?
Ja. Genau. Hat relativ viel Macht da oben und ja, also den reinen Norden sollte man wirklich meiden wegen der Boko Haram. Wir waren so ein bisschen an der Grenze dazu im Nordosten. Aber auch da haben wir viele spezielle Erfahrungen gesammelt und es war auch teilweise tragisch einmal. Also ich weiß jetzt nicht, wie ich das alles erzähle. Wie viel Zeit habe ich eigentlich?
Wir haben auf jeden Fall ein bisschen Zeit, aber wir können ja mal von vorne anfangen.
Ich würde die ganze Sache erstmal trennen wollen. Und zwar, es gibt einmal die Reise und die Jagd. Und die Reise war wirklich abenteuerlich. Die Jagd an sich war wunderschön und auch unglaublich faszinierend, weil ich war ja schon in Namibia, ich war auch schon in Südafrika und ich möchte sagen, ich habe jetzt erst das richtige Afrika kennengelernt. Also nichts gegen Namibia oder Südafrika, aber das ist halt sehr kultiviert schon, sag ich mal. Und du kommst ja als Europäer so, ich möchte jetzt nicht sagen zu Hause vor, aber du siehst schon so ein paar Sachen, die sind quasi wie bei uns in Europa. In Kamerun ist nichts wie in Europa. Also es ist wirklich ganz, ganz anders. Und ich beschreibe einfach mal, wie es losging. Also wir sind ich bin von Berlin, da habe ich mich mit Max getroffen, sind wir nach Paris geflogen. Und von Paris ging es dann nach Douala. Douala ist die zweitgrößte Stadt von Kamerun. Über 3 Millionen Einwohner. Und ihr müsst euch vorstellen, du kommst dort an, kommst aus dem Flieger raus und der Schweiß fließt an dir herunter, weil Luftfeuchtigkeit 90%, 30 Grad, also du schwitzt sofort wie ein Schwein und du denkst dir, eieiei. Auf einmal, du hast gerade den Flieger verlassen, drehst dich um, auf einmal schlagen sich zwei Typen so bei der Stewardess quasi, die aus dem Flieger gerade aussteigen wollen, wo ich so sagen muss, ey, sowas habe ich noch nie in meinem Leben erlebt, dass ich beim Aussteigen aus dem Flieger zwei Typen quasi da bearbeiten. Und da dachte ich mir schon, oh, das geht ja gut los hier in Kamerun.
Interessant.
Und dann sind wir raus aus diesem Flughafen, mussten erstmal eine Nacht dazwischen schlafen und ohne Quatsch, du fährst von einem Flughafen runter, einem internationalen Flughafen, du fährst 5 Minuten Auto und in dieser 3-Millionen-Stadt ist dann auf einmal kein Asphalt mehr. Ist ja nicht schlimm, sag ich mal, kommst ja mit einem Toyota Hilux trotzdem weiter, aber ist schon, also wird man ja in der Stadt in Europa niemals erwarten, dass dann da einfach Sandwege sind sozusagen. Und wir sind dann da in ein Hotel, das war dann schon speziell, weil das Hotel hatte europäische Preise, aber sonst war da nichts europäisch. Ich hatte in meinem Zimmer nicht mal eine Bettdecke. Ich hatte so eine 0,5er Wasserflasche und der war nur zur Hälfte voll. Also da hatte schon jemand anders dran getrunken. Und naja, aber das war ja erstmal nicht so wild, aber wirklich, also das schlimmste Erlebnis war dann nächsten Tag, da ging es dann um den Inlandsflug von Douala nach Guyana. Und bei diesem Inlandsflug, wir kamen dann da an, der wurde jetzt über den Tag 3-mal nach hinten verschoben. Und jetzt waren wir endlich am Check-in-Schalter. Und ich gebe meinen Reisepass rüber, Max gibt seinen Reisepass rüber und dann ist die gute Frau da am Arbeiten und es dauert so 2, 3, 4, 5 Minuten. Wir geben unsere Koffer auf die Waage, es kommen die Zettel dran, alles wie immer, alles ganz normal eigentlich. Und dann kriegen wir beide unsere Reisepässe wieder mit unserem Ticket, mit unserem Flugticket. Und ich nehme den Reisepass entgegen, drehe mich um. Und guck so drauf und mein Reisepass sieht so richtig abgewrackt aus. Ich habe den die letzten Jahre richtig runtergearbeitet. Und der sah echt so, ey, wie sieht der denn aus? Und dann guck ich so, fuck, Franz, schlag ihn auf, komplett leerer Reisepass. Dreh mich um, ist die Frau, die mich gerade am Service-Schalter quasi eingecheckt hat, gerade auf dem Weg zu so einer Tür hinter ihr. Und Gott sei Dank hatten wir von dem Jagdreiseveranstalter jemanden dabei, also der quasi uns da betreut hat, bei diesem Umstieg und der Typ hat sofort angefangen zu schreien, lauthals, ist quasi fast über diese Theke da rübergesprungen. Und ja, dann kam die gute Frau wieder zurück und hat aus ihrer Hosentasche meinen Reisepass rausgeholt.
Was?
Hat mir den dann wiedergegeben und meinte, ja, ist ein Versehen passiert, hat sie die beiden Pässe vertauscht und sie wollte mir quasi einen leeren französischen Reisepass geben.
Wahnsinn, da hätte es schon gleich vorbei sein können.
Da hätte es schon gleich vorbei sein können.
Aber das war ja schon Absicht, oder?
Ja, also für mich war es hundertprozentig Absicht. Klar, ja. Sie ist dann als Malörchen dargestellt, aber wie kommt mein scheiß Reisepass in ihre Hosentasche? Also
ja, ich glaube, so ein deutscher Reisepass, der ist an anderen Plätzen in der Welt ist der viel wert.
Ja, scheint so, aber das war dann so mein erstes Erlebnis in Kamerun, wo ich so wirklich so dachte, Alter, was ist hier los? Und ich habe danach wirklich so eine Art Paranoia entwickelt. Also ich auch jetzt gerade habe ich in meiner Hosentasche meinen Reisepass und ich fühle immer, ob er noch da ist.
Also man kann wirklich sagen, du bist in eine völlig andere Weltanschauung gerutscht und warst da auch mental wahrscheinlich gar nicht drauf vorbereitet, oder? Also der Max hat dich ja einfach mitgenommen und du sagst, ja, ich komme mit und warst dir eigentlich gar nicht klar, auf was du dich da einlässt, oder?
Richtig, ich hatte mich halt so 2 Wochen vor Abflug mussten wir unser Visa beantragen und alles und die, also ich habe noch nie so ein Visa beantragt, also die Visa-Beantragung hat für mich, glaube ich, 4 Stunden gedauert, weil ich so viel Daten, also die wollten Kontoauszüge, die wollten meine Arbeit, mein Arbeitsplatz, Ausbildung und alles Mögliche wollten die, also unglaublich, was sie von einem wissen wollen, damit du in dieses Land da rein kannst und naja, und dabei habe ich dann irgendwann natürlich mal ja, mich informiert über Kamerun und ja, ist schon wildes Pflaster dort.
Aber braucht man da nicht auch unfassbar viele Impfungen oder sowas? Oder hattest du die alle schon von deinen anderen Trips?
Die hatte ich Gott sei Dank schon von meinen anderen Trips. Also ja, also Gelbfieberimpfung ist Pflicht, damit du überhaupt in das Land da reinkommst. Aber ansonsten Hepatitis A, Hepatitis B, Tollwut, das sind alles so Dinge, die da auf jeden Fall aktuell sind. Ja, deinen Impfausweis solltest du da auf jeden Fall dabei haben, weil es da noch richtige Seuchen gibt, ne? Mhm. Muss man so sagen.
In so Land Kamerun kenne ich jetzt jagdlich von der klassischen Jagd im Regenwald auf Bongo oder dergleichen. Und ihr seid aber nicht in den Regenwald, sondern ihr wolltet noch weiterreisen.
Genau, wir sind dann in diese Stadt Guana geflogen. Die ist ziemlich im Nordosten von Kamerun. Und ja, da ist dann Savanne, also deutlich trockener. Deutlich weniger Wasser, beziehungsweise die haben da wirklich so Regenzeiten, eine Zeit lang viel Wasser, dann lange, lange Zeit trocken. Und wir waren jetzt am Anfang der Trockenzeit da, weil der liebe TTA-Max hatte den großen Traum vom Lord Derby-Eland. Und ich muss sagen, für mich ist dieses Stück Wild, jetzt im Nachhinein muss ich sagen, auch ist absolut die tollste Antilope von ganz Afrika. Aber sie ist nicht sehr bekannt, sag ich mal. Also viele meiner Jagdfreunde, was ist das denn für ein gezüchteter Eland? So einen habe ich ja noch nie gesehen, bla bla bla. Aber ja, der Lord Derby Eland ist wirklich ein riesiges Stück Wild. Er wird auch Giant Eland genannt, ist aber eigentlich genauso groß wie der Eland in Namibia oder auch Südafrika. Aber hat halt fast doppelt so lange Hörner und die Fellzeichnung ist eine ganz, ganz andere, viel detailreicher. Und ja, dieses Tier ist unfassbar. Also es ist wirklich unfassbar und jetzt im Nachhinein verstehe ich, warum Max diesen Traum hatte und ich bin froh, dass ich es begleitet habe und ich bin auf jeden Fall der erste Hand-on-Demand-Kameramann, der einen Lord Derby Eland-Abschuss gefilmt hat.
Ja, ich glaube, da gehörst du zu einem sehr exklusiven Kreis auf dieser Welt an Menschen, die das getan haben. Aber ihr seid dann angekommen in dieser weiteren unaussprechlichen Stadt.
Ja.
Und wie ging es dann weiter von da aus?
Ja, da war es dann, da mussten wir nochmal wieder zwischenschlafen in einem Hotel, wo ja die Nacht auch wieder viel zu teuer war. Und das war dann auch lustig, das haben wir mitgekriegt. Also die kassieren dann einfach uns Weiße anders ab als ihre einheimischen Leute, ne, ist ja klar. Naja, und dann lag ich in diesem Hotelzimmer, hatte mich natürlich nochmal informiert wegen Malaria und Hochrisikogebiet. Und dann liegst du in diesem Hotelzimmer das erste Mal, dass du irgendwo in so einer Region bist, wo Malaria ein Fall ist und kein blödes Insektennetz halt über dir ist, ne? Dann liegst du da, hörst das Surren um dich rum und denkst, nein. Also die Nacht war dann auch wirklich schlecht. In dem Hotel war dann natürlich das Internet in der Nacht auch kaputt. Naja, aber am nächsten Tag ging es dann endlich wieder in den Hilux und ab ins Jagdrevier. Uns wurde gesagt, ja, wir haben jetzt gute 6 Stunden Autofahrt vor uns und nach guten 11,5 Stunden sind wir dann im Camp angekommen. Von der Fahrt waren genau 10 Minuten auf Asphalt, der Rest alles Huckelstraße und ich saß hinten im Hilux. Ich sag euch, ich bin angekommen mit Rückenschmerzen. Unglaublich, wirklich unglaublich. Aber ist dann ja alles vergessen. Du bist dann im Camp, hast deinen Reisepass noch und
wichtig.
Bist glücklich, dass es losgeht. Und dann, ja, sag ich mal, die Jagd ist dann schon so, wie man sich quasi in den anderen Teilen von, oder wie man es in anderen Teilen von Afrika gewohnt ist. Also es geht dann morgens oder nachmittags halt auf den auf den Safari-Wagen und es wird erstmal gefahren, Spuren gesucht oder beziehungsweise das Stück Wild, wenn du was Interessantes siehst am Weg, und dann beginnt halt die Pirsch. Du hast halt deine Fährtenleser dabei, deinen Tracker und ja, unwahrscheinlich tolle Jagd da und auch für mich unwahrscheinlich spannend, weil es war dann anders als in Namibia oder Südafrika, weil ja, okay, da sind Löwenfährten und da sind Büffelfährten und da ist Leofährte und Hyäne und okay, und jetzt siehst du Antilopen und Tatsache, da hinten ist ein Löwe, ne? Und in dem Jagdgebiet, wo du gerade jagst, da sind halt auch andere Jäger und das ist halt ein spezielles Gefühl. Das hast du in Namibia nicht, dass du da einfach so Löwen rumstreifen hast, so dass du sie greifen kannst im Jagdgebiet, sag ich mal. Ne?
Also man kann sagen, du warst wirklich in der richtig echten Afrika-Wildnis sozusagen.
Ja, genau. Das kann man so sagen. Und jetzt haben wir da 2-3 Tage gejagt und es ging wirklich um diesen Lord Derby-Eland, aber Max hat natürlich auch ein paar andere Wildarten, die er gerne erlegen wollte. Und ja, dann haben wir als erstes einen Rohan geschossen. Nächsten Tag dann, glaube ich, einen nigerianischen Riedbock. Alles so Wildart, muss ich ehrlich so sagen. Also ich weiß, was ein Riedbock ist, aber genau diesen hatte ich dann auch noch nie gesehen. Hatte auch noch nie was davon gehört. Aber ist immer eine ganz spannende Geschichte, wenn du dann da auch mal an Wildarten gerätst, wovon du ja selber noch nie was gehört hast, weißt du? Also dieses, dass du die selber noch nie gesehen hast, ist ja das eine, aber dass du noch nie eine Jagdgeschichte über diese Wildart gehört hast oder so, das ist dann schon speziell für mich persönlich, weil dann ist es so noch mal krasser, finde ich. Am Ende des dritten Jagdtages kam dann der totale Schock. Also wir kamen dann von der Jagd wieder, hatten genau den Jagdtag gar nichts geschossen. Und ich mache mein WLAN an, weil Gott sei Dank im Camp gab Starlink. Und meine Freundin hatte mir 27 Nachrichten geschickt, nur Heul-Smileys. Und ich so, was ist denn jetzt los? Und tatsächlich war es so, meine Freundin ist international relativ gut vernetzt, sage ich mal. Also viele Leute kennen sie und sie kennt viele Leute aus verschiedenen Ländern. Sie hat einfach eine Nachricht bekommen, dass bei diesem Jagdreiseveranstalter im Norden von Kamerun heute ja ein Weißer und sein Angestellter erschossen und angeschossen wurden. Und der Typ hat sie dann gefragt, ob ich das bin, ob ich noch lebe oder ob ich der Erschossene bin.
Oh, Scheiße.
Ich bin dann halt quasi 4 Stunden später erst wieder online gewesen und sie hat einfach in diesen 4 Stunden gedacht, ich bin tot, ne?
Oh mein Gott.
Ja, das war wirklich nicht lustig und ja, ich erwähne den Namen von dem Jagdreiseveranstalter extra nicht und ist natürlich auch speziell jetzt über die Story zu reden, aber ja, während wir da waren, wurde so 50 Kilometer von uns entfernt in einem anderen Camp von diesem selben Jagdreiseveranstalter wurde ein weißer Jagdführer von Wilderern erschossen. Und den Typen, den kannte unser Jagdführer auch natürlich sehr, sehr gut. Der hatte 10 Jahre mit dem schon zusammengearbeitet. Und nur so am Rande, wir hatten auch Fisch da, den wir gegessen haben über die Tage. Und der Fisch war von diesem Typen geangelt. Und ja, also wenn du dann auf einmal da in Kamerun in diesem Camp sitzt, so nach der Jagd, und dann kriegst du so mit, okay, krass, 50 Kilometer weiter, ja, da ist es heute passiert, wurde ein Jagdführer einfach von Wilderern erschossen, so, das geht dir dann durch Mark und Bein. Meine Freundin war dann überhaupt nicht mehr, also sie war dann natürlich erstmal glücklich, dass ich noch lebe, aber die war dann wirklich nur noch daran interessiert, dass ich jetzt bitte schnell nach Hause komme.
Aber hat man dann auch nicht selber den Gedanken, so nach dem Motto, so, okay, ich habe das jetzt alles hier mit so einer gewissen Leichtigkeit genommen, und dachte mir, das geht schon irgendwie gut, aber wenn ich jetzt sowas höre, hätte das genauso gut mich treffen können. Packt einen da nicht irgendwie so dieses Gefühl von, ich will hier jetzt wirklich auch schnell weg?
Also das ist erstmal das erste Gefühl, was du hast. So, ach du Scheiße, was mache ich hier? Dann war es so, dann haben wir uns informiert, was passiert ist, wie es gelaufen ist. Und ist schwer zu sagen, aber also der erschossene weiße Jagdführer hat selber auch Fehler gemacht, muss man wirklich so sagen. Also er hat wirklich Grundregeln des Anti-Poaching missachtet. Er hat den Wilderer vom Auto aus gesehen. Ihr müsst euch vorstellen, er hatte selber noch keine Jagdgäste. Er war gerade erst im Camp angekommen. Quasi die Jagdsaison ging da gerade erst los. Max und ich, wir waren die allerersten Gäste. Und er wollte jetzt quasi das Jagdgebiet vorbereiten. Das heißt, erstmal eine Runde fahren, gucken, was los ist, gucken, ob Wilderer da sind zum Beispiel. Und tatsächlich hat er dann einen Wilderer erspäht vom Auto aus. Und der normale Weg, den du dann gehst, ist, du siehst einen Typen, dann fährst du zurück und rufst das Militär. das Militär, also in Kamerun gibt es so eine Art Krieg zwischen dem Militär und den Wilderern. Und das Militär kümmert sich. Und das Militär war zum Beispiel auch zum Schutz von Max und mir, war immer zwei Soldaten dabei. Die ganze Zeit. Immer die ganze Zeit. Naja, der Typ war jetzt ohne Militär unterwegs und hat jetzt den Wilderer gesehen und war der Meinung, er springt runter vom Auto und geht ihm hinterher. Sein schwarzer Fährtenleser hat ihn dann unterstützt. Die konnten dann die Spur gut halten. Die sind dann lange Zeit auf der Fährte hinterher und dann meinte sein Fährtenleser, ja, Chef, ich glaube, das ist nicht einer, das sind mehrere. Und dann meinte der Chef, der Weiße, ja, wir gehen weiter. Der Schwarze meinte, keine gute Idee. Naja, dann sind sie irgendwann an hohem Gras angekommen und dann meinte der Schwarze, ja, er hört Stimmen, das sind auf jeden Fall mehrere und Chef, bitte lass uns jetzt umdrehen. Und der Chef meinte, nee, er geht da jetzt in dieses hohe Gras, wo die sitzen, und mit rein. Und dann saßen die Wilderer da, ich weiß nicht, wie viele es waren, aber er hat dann einfach seine Büchse genommen und hat über die in die Luft geschossen oder in den Baum oder irgendwie sowas. Er und sein, also er hat einen weißen Helfer quasi noch dabei gehabt, den er sich extra mitgebracht hatte, 28 Jahre der Typ. Und ja, dann sind Schüsse gefallen und er hat 3 Kugeln in die Brust bekommen, war sofort tot nach einer Minute. Und sein Kollege, der ein bisschen hinter ihm stand, der hat auch 3 Kugeln abbekommen. Eine ist, glaube ich, in der Achsel stecken geblieben, eine auf dem Oberarm und die andere ist ihm durchs Gesicht und im Kiefer hinten stecken geblieben.
Oh Gott.
Und der Typ wurde dann, Gott sei Dank, war dann noch Hilfe da. Also der wurde dann gefunden und der musste dann diese 11 Stunden Pickup-Fahrt mit 3 Kugeln im Körper noch ertragen. Aber ja, also er hat's überlebt. Der andere nicht. Aber ja, wenn du dann diese Geschichte quasi zum Greifen hast, weil du dann abends noch quasi den Fisch, den der Erschossene noch isst gerade, das war sein letzter Fisch, den er gefangen hat. Ja, ganz, ganz spezielle, ganz, ganz spezielle Gefühle hat man da. Und war komisch, das bin ich ehrlich. Aber ja, wir sind dann weiter jagen gegangen. Wir haben uns nicht davon unterkriegen lassen, weil wir auch selber wussten, ja, okay, wenn wir Wilderer sehen, wir machen halt auf jeden Fall nicht so einen Blödsinn, wisst ihr, wir drehen um. Unser Jagdführer hat auch gesagt, er ist auch schon in dem Revier, wo wir waren, hat ja auch schon Wilderer gesehen, deswegen gibt's da zum Beispiel auch keine Elefanten mehr, weil die einfach vor ein paar Jahren alle weggeschlachtet wurden. Und er sagt, wenn er irgendwo da einen Menschen sieht oder irgendwie was, er sitzt oben auf dem Pickup, oben drauf, er nimmt seinen Hut ab, winkt den, dreht mit dem Auto um und verpisst sich. Weil du brauchst mit denen nicht, es ist Krieg, weißt du, und da brauchst du mit deiner Doppelbüchse, brauchst du nichts anfangen, weil die haben alle AK-47 und ja, das, so ein Leben ist einfach wichtiger, also Menschenleben ist wichtiger, als dann da den Helden zu spielen. Und klar, es ist schön, was gegen Wilderer zu tun, und Anti-Poaching ist wichtig, ist absolut wichtig, aber so, das ist nicht unser Job, da gibt's andere Leute für.
Aber was für ein vielschichtiges Geschehen auch, ne, wenn ich mir jetzt deine Freundin zu Hause vorstelle, die wird ja von dir auch nur sehr sporadisch was gehört haben, hast ja schon angedeutet.
Ja, immer abends.
Du hast ja nirgendwo Empfang mit dem Handy wahrscheinlich. Du bist ja wirklich in the middle of nowhere, ne?
Genau, absolutes Nowhere. Und dann aber auch, das ist ja das, was mich dann auch so geschockt hat, weil, der ganze Vorfall ist irgendwie gegen 11 Uhr passiert und gegen 13 Uhr oder so sind die in ihrem Jagdcamp dann mit dem Verletzten und der Leiche angekommen und ja, haben dann natürlich irgendwie mit Internet Leute informiert, weil sie ja Hilfe brauchten, pipapo. Und dann hat irgendwie das irgendjemand, den meine Freundin kennt, aus dem Nachbarland, aus der Zentralafrikanischen Republik, der hat das dann spitz bekommen, bei welchem Jagdreiseanbieter das war. Und der wusste dann nur, dass das 2 Weißen passiert ist. Und dann weiß der, dass ich quasi auch gerade in Kamerun bin und er schreibt meiner Freundin.
Völlig irre.
Und ja, und also sie wusste quasi 3 Stunden, nachdem der Typ, der erschossen wurde, wusste sie in Europa Bescheid, was Sache ist. Und da sind wir noch ganz fröhlich und munter da durch die Savanne gepirscht und hatten auch beste Laune. Und bei uns kam erst der Schock, als wir dann ja das WLAN angeschaltet haben, als wir wieder im Camp waren.
Boah, das ist einfach echt eine absolut harte Nummer. Das kann man nicht anders sagen. Und eine Sache wollte ich noch fragen, der schwarze Fährtenleser, der mit denen mit war, auf den haben die nicht geschossen, oder?
Ja, tatsächlich, der ist nicht weitergegangen. Der hat dann irgendwann gesagt zu Chef, nee, jetzt geht nicht mehr.
Achso, der war der einzig Vernünftige von denen.
Ja, der hatte auch vorher seinen Chef quasi gewarnt, bitte, geh nicht weiter, mach es nicht. Und Und das Ganze ist auch bestätigt von dem angeschossenen Überlebenden. Und diesen schwarzen Fährtenleser haben wir auch getroffen und den kannte unser Jagdführer auch schon seit Jahrzehnten, sagt er, das wäre ein absoluter Topmann und also toller Fährtenleser und auch menschlich ein super Typ. Und er sagt, Paul, das ist eine ganz wichtige Sache hier im Busch. Wir wissen, wir sind hier Gäste, wir sind nicht hierfür gemacht. Und wenn unsere Angestellten, die Schwarzen hier was sagen, so, dann halten wir uns da dran. Die wissen, was hier gefährlich ist und was nicht. Und wenn dir der schwarze Fährtenleser sagt, wir gehen jetzt hier nicht weiter, dann geh nicht weiter.
Aber das kann ich auch voll selbst aus Namibia, wo es ja jetzt nicht so gefährlich ist, aber da ja immerhin auch Black Mambas, Baumschlangen und Skorpione rumlaufen, die einen ja auch umbringen können. Das Gefühl habe ich auch direkt bekommen. Wir hatten immer schwarze Jagdführer da und da hat man einfach gemerkt, die gehen auch einfach ganz anders durch den Busch und man hat da super schnell auch dieses Vertrauen da rein und man weiß genau, wenn du den jetzt verlierst, hast du ja wirklich ein Problem.
Ja, absolut. Da in diesem Jagdgebiet, das war irgendwie so ein fast 80.000 Hektar Jagdgebiet, wo alles gleich aussah sozusagen, diese Buschsavanne. Und also, wenn du mich da ausgesetzt hättest, ohne den Typen, ich wäre nie wieder heil rausgekommen.
Ja, zumal du warst ja in einem Land, was ja innenpolitisch jetzt absolut nicht so stabil ist, wie bei uns das halt gewohnt in Europa der Fall ist. Oder auch jetzt in Namibia, Südafrika und so. Da siehst du halt einfach mal auch, dass du da überhaupt nicht mit westlicher Arroganz rangehen kannst, sondern das kümmert da keinen, wenn du da im Busch liegst und verreckst, sag ich mal.
Nee, das ist halt wirklich so. Also tatsächlich ist es so, dass wir ausländischen Jäger, wir stehen doch schon so gewisserweise unter dem Schutz der Regierung, muss man sagen. Nur so als Info, also eine Jagdreise.
Das bringt auch viel Geld, ne?
Also. Genau. Das ist halt wirklich der Punkt. Jagdreise nach Kamerun, Jagdreise nach Namibia oder Südafrika sind völlige andere Paar Schuhe, weil nach Namibia oder Südafrika, da machst du es ja über eine Privatperson, diesen Farmer. Und in Kamerun läuft immer alles hochoffiziell über die Regierung. Also das ist so ein Lizenzsystem und viel, viel, viel teurer als Namibia. Weil aber auch so viel Geld dann abgeführt wird für dieses Anti-Poaching, ja. Also ihr müsst euch wirklich vorstellen, wie ich habe in diesen zwei Wochen da mehrmals einfach so ein Pickup Hilux gesehen, da saßen hinten 12 schwer bewaffnete Typen drauf, die dann einfach Patrouillen fahren und gucken nach Wilderern, ne? Also es ist wirklich eine Art Krieg da in Kamerun gegen die Wilderer und das muss irgendwie finanziert werden und das wird durch, hauptsächlich Amerikaner, viele Mexikaner, aber auch Russen, die da hingehen zum Jagen und ab und zu auch mal ein Europäer.
Und Paul ist plötzlich auch mit einer Kamerun.
Genau, auf einmal bin ich bin auch mal dabei. Und ja, also jagdlich alles das zu erleben, spektakulär. Dieser Zwischenfall, da bin ich wirklich mächtig zusammengezuckt. Ja, wir haben dann weitergemacht, wir haben toll gejagt, Max hat seinen Lord Derby Eland erlegt, einen ganz tollen, starken Bullen. Wir haben einen uralten Rotbüffel erlegt und ja, Western Harte Beast und einen Cobb. Also alles, ihr müsst euch vorstellen, es gibt so die Wildarten, die ihr aus Südafrika und Namibia kennt, davon so die ein bisschen anders aussehenden Cousins, sag ich mal, die gibt's in Kamerun. Und ja, wenn man jetzt Lust hat, sag ich mal, seinen Trophäenraum zu komplettieren, also wenn du deinen Kaffernbüffel geschossen hast und gerne auch einen Rotbüffel haben willst, dann musst du nach Kamerun oder ja, in die Nachbarländer geht's auch, aber dann musst du halt dahin und so eine Jagdreise in Kauf nehmen, sag ich mal, um solche Stücke zu erlegen. Und ja, war spannend, wirklich. War sehr spannend, aber am allerspannendsten war dann die Rückreise. Weil da habe ich dann wirklich völlig die Krise gekriegt. Es war dann, unser Rückflug war gebucht von Guyana nach Douala und wir hatten das Ticket, aber wir hatten ja schon mitgekriegt, dass auf dem Hinflug war alles 12 Stunden später als geplant, sag ich mal. Und wir hatten jetzt auf dem Rückflug, hatten wir quasi für den Inlandsflug 6 Stunden Spiel für unseren Flug nach Europa. Und deswegen hatten wir uns so überlegt, wisst ihr was? Diesen Inlandsflug, den buchen wir jetzt nochmal. Wir nehmen das Geld in die Hand und fliegen einfach einen Tag vorher, damit wir auf Nummer sicher gehen und nächsten Tag nicht unseren Flug nach Europa verpassen. So, das hatten wir uns überlegt und haben dann früher als geplant das Camp verlassen, kommen dann da an, kaufen uns ein Flugticket, stehen am Schalter und warten da 3 Stunden Und auf einmal wird das um uns herum auf diesem Flughafen übelst leer, aber es kommt auch keine Durchsage oder auch einem, also da war natürlich kein Bildschirm oder so. ja, und dann fragen wir so einen Typen, der gerade abhaut, so, ja, er hat gerade Info bekommen, heute kommt gar kein Flieger mehr.
Och.
Ich so, wir haben doch gerade da die Tickets gekauft für den Flieger, der in 2 Stunden kommt. Ja, war der schön blöd, der kommt heute nicht. Und wir so, okay, geil. Ja, dann sind wir nächsten Tag wieder zum Flieger und wir so, ja gut, also heute muss er kommen und idealerweise ja auch pünktlich, damit wir unseren Anschlussflug kriegen. Ja, und dann war aber das Problem, dass jetzt quasi an diesem Flughafen waren ja Leute vom Vortag, die gerne fliegen wollten, und auch Leute von heute, die fliegen wollten. Und wir hatten zwar ein Flugticket für den Flug heute, ja, aber ein Flugticket in Afrika. Also tatsächlich war es dann so, wir hatten ein handgeschriebenes Flugticket und unser Jagdführer hat halt wirklich gut, er arbeitet da, er macht das seit 10 Jahren, er wusste genau die Leute da am Flughafen, ja, da ging es dann halt zum Flughafenchef, es ging dann da zum Polizeichef und da und da und da und überall sind dann Gelder geflossen sozusagen, damit wir überhaupt mit unserem gültigen Flugticket für diesen Flug auch in das Flugzeug reinkommen.
Wahnsinn.
Weil die einfach, es war auch einfach so, ich bin dann in diesen Flieger rein, ich hatte Sitznummer 7C und mir wurde einfach gesagt, ja, guck, ob noch irgendwo was frei ist. Und so 4 Leute hinter mir ging dann einfach die Klappe zu vom Flieger und die hatten einfach mehr Leute gebucht, als in diesen Flieger reingepasst haben, ja. Und hätten wir jetzt die Leute nicht bestochen und hätten quasi ein bisschen weiter nach vorne gedurft, so, dann hätten wir genauso wie die Leute hinter uns, die ein Flugticket bezahlt haben, hätten die einfach auf dem Rollfeld gestanden und wären nicht mitgekommen.
Unvorstellbar, ne? Also.
Ja, unvorstellbar. Und dann sitzt du da im Flugzeug und guckst dir an, wie dann die Polizei 2 Stunden lang versucht, die Leute vom Rollfeld zu vertreiben, damit wir losfliegen können.
Kannst du das vorstellen? Also du würdest sagen, so ein Privatflugzeug ist schon eine gute Idee, wenn man da unterwegs ist.
Ja, das Schöne ist, der Jagdreiseveranstalter hat sogar ein eigenes Flugzeug für diese Reisen. Aber das hat die Regierung beschlagnahmt. Also müsst ihr euch vorstellen, die Regierung ist halt ein Präsident, der seit 45 Jahren im Amt ist und ist irgendwie über 90. Und weil die Luftabwehr über seinem Palast irgendwie momentan nicht funktioniert, so seit 3 Jahren, sind alle Privatflüge für kleine Flugzeuge gestrichen.
Och. Ja. Hört sich nach einer sehr tollen Regierung an.
Fast so gut wie unsere.
Ist der Flieger von diesem Jagdreiseveranstalter vor 3 Jahren eingezogen worden und seitdem nie wieder aufgetaucht. Von der Regierung. Also so laufen da die Dinge halt. Naja, und das Allerschlimmste war, es gab einen Moment, wo beim Security-Check-In, wo und auch beim Boarden sozusagen, weil ich hatte das noch gar nicht so richtig gecheckt, dass es quasi jetzt wirklich darum geht hier, wer steht als erstes in der Schlange. Also du kannst es ja gar nicht vorstellen aus Europa. Ich meine, du hast Sitzplatz, du hast deinen Zettel, du hast deine Karte, sag ich mal, und dann gehst du in diesen Flieger rein, ne? Aber das ist da nicht so gewesen, sondern es war sozusagen Mord und Totschlag an diesem Flughafen, damit du in diesen Flieger da reinkommst, ne? Und dann hast du da wirklich auch, also weiß, du siehst in diesem ganzen Land so gut wie keine weißen Menschen und du bist da auch nicht so wirklich willkommen. Merkt man einfach. Also es ist eine Art umgekehrter Rassismus, den man so ein bisschen fühlt. Die Schwarzen haben nicht so Bock auf uns Weiße und da am Flughafen, da hast du es dann mal so richtig gemerkt und ihr müsst euch vorstellen, ich stand mit meinem Wagen da mit dem Gepäck und vor mir steht einfach der Polizist und sagt, okay, du kannst jetzt hier nicht weiter. Hinter mir war eine Menschenmasse und der Polizist drückt mir seine Hände auf die Brust, damit ich nicht weitergehe, aber von hinten war einfach ein Typ mit einem Wagen, der einfach immer mit Kraft mir seinen Wagen hinten in die Achillesfersen reingeknallt hat, weißt du, damit der Polizist quasi beiseite geht und er durch diese Tür da rein kann. Also ist super hart zu sagen, aber diese Erfahrungen am Flughafen, ich habe wirklich diese Menschen da, das war wie wilde Tiere. Es war wie wilde Tiere.
Ich habe schon die Krise bekommen, weil ich irgendwie letztens auf dem Flug von Ungarn zurück nach Deutschland dann mal auf Standby gesetzt wurde. So, da war ich schon stinksauer.
Aber ja.
Das ist echt entspannt.
Ja, also ich muss wirklich sagen, ich saß da in Guana am Flughafen. In dieser Menschenmasse, du musstest dich da durchdrängeln sozusagen mit da rein und diese Menschen, also ich müsst euch vorstellen, das ist unwahrscheinlich heiß, also die Menschen riechen, Sie riechen wirklich. Und alle sind am Schreien und wütend. Also wirklich wütend. Du siehst wirklich. Und dann bist du in diesem fremden Land als einziger, fast einziger Weißer in dieser Menschenmasse. Und alle schreien. Du verstehst kein Wort. Ich stand einfach da drin und ich habe, also es sind keine Tränen geflossen, aber ich habe innerlich geweint und dachte mir so, ich will einfach nur noch raus. Ich will einfach nur noch jetzt in diesen Flieger nach Europa und ich muss dieses Land verlassen. Ich kann nicht mehr. Aber das Schöne war, es hat dann alles geklappt. Wir sind einfach dann von Guyana nach Douala geflogen und sind von dort aus dann pünktlich, ganz knapp haben wir es geschafft, pünktlich in unsere Maschine. Und dann ging es ab nach Paris und als ich in dem Flieger saß, da war ich ja schon quasi in Europa und da ist dann die Last von meinen Schultern gefallen und dann war ich tatsächlich am 24. um 14 Uhr zu Hause. Pünktlich konnte ich noch gerade duschen, umziehen und dann ging es in die Kirche.
Ja, das war eine gute Idee. Also Paul, ich bin auf jeden Fall ähnlich froh wahrscheinlich wie deine Freundin, dass du wieder hier bist. Meine Güte, ey.
Ja, ich auch. Erstmal war ich sehr, sehr froh.
Was für ein Ritt. Was ist denn dieser Reis? Warum machen Menschen das, dass sie sich solchen Umständen und Widrigkeiten aussetzen, um dann da zu jagen? Ist das wirklich diese, ich will jetzt nicht sagen unberührte Natur, aber diese Freiheit unter wilden Bedingungen zu jagen, oder?
Ja, es ist eine unglaubliche Freiheit, ne? Also dieses Gefühl zu pirschen durch hohes Gras und du denkst dir einfach, okay, da könnte jetzt der Löwe sitzen, da könnte jetzt das sitzen, da, und dann sitzt irgendwann wirklich der Löwe einfach da, dem du auf der Pirsch begegnest, weißt du? Mhm. Das ist schon unglaublich, ist schon unglaublich. Und dann muss man natürlich sagen, was ist der Reiz? Ja, der Reiz ist, oder warum gehen die meisten Jäger dahin? Das meiste sind einfach Trophäenjäger, ne? Einfache, richtige Trophäenjäger, die ihre Trophäenhallen komplettieren müssen. Also unser Jagdführer hat da erzählt, da kommen manchmal Amerikaner, die haben wirklich eine Halle mit Full Body Mounts, also alles Ganzkörperpräparate. Und die kommen dann zu ihm hin, sagen, okay, Lord Derby Elan will ich schießen, ich will das schießen, das schießen, das schießen, das schießen, das schießen. Und dann geht er mit denen jagen. Und die wollen dann auch, die wollen gar nicht richtig jagen, da sagt er, sondern die versuchen nur vom Auto aus zu schießen, weil die wollen nicht jagen, sondern die wollen ihre Kollektion erweitern, wisst ihr? Also das ist so wie Briefmarkensammler, die jede einzelne Briefmarke haben wollen. So wollen diese Amis oder Russen dann für ihre Halle jede einzelne Wildart, was für eine Jagdgeschichte dahinter steht, ist denen völlig egal. Hauptsache, die haben es geschossen, damit sie es dann als Ganzkörperpräparat bei sich in der Halle stellen können.
Aber trotz allem muss man ja da trotzdem viel opfern, selbst wenn man da jetzt nur vom Auto schießt. Wir haben ja jetzt gehört, wie gefährlich auch das Ganze drumherum ist. Also mal eben da einfach mal so hin und dann sich seine Trophäenkollektion vervollständigen, ist ja auch nicht, ne?
Ja, und ich denke, wenn du dann, weiß nicht, vielleicht nachts in die falsche Gasse gehst oder halt im Busch vor dem Wilderer steht, das ist scheißegal, wer du hier bist in Europa, ob du 1 Milliarde auf deinem Konto hast oder nicht.
Das ist wirklich sowas von egal. Also das davon sowieso, also du kannst in Kamerun, also du darfst nicht mal Auto fahren im Dunkeln, weil das zu gefährlich ist. Also egal, ob in der Stadt das Hotel verlassen, egal, ob nachts irgendwo draußen Auto fahren, es ist alles immer für Weiße zu gefährlich. Funktioniert nicht. Man kann alles nur am Tag machen.
Was eine Story.
Was für ein Abenteuer. Also ich bin echt froh, dass du es geschafft hast und du bist einige Erfahrungen reicher. Wir werden ja hoffentlich dann von den Filmen auch profitieren können, dass wir uns das ein bisschen ansehen können.
Das ist halt für mich das Schöne, sag ich mal. Ich habe diesen Film, ich war da. Ich werde, glaube ich, in meinem Leben niemals einen Lord Derby Elan erlegen. Aber ich habe es erlebt, ich habe dieses Tier gesehen, ich habe es gefilmt und ja, ich habe irgendwie 8 Stunden Material mit und ja, Gerold hat schon gesagt, diesmal musst du selber schneiden, Paul.
Bist du dran?
Da werde ich jetzt mal mich mit beschäftigen müssen. Aber glaube ich, wird ein interessanter Film. Man wird Wildarten sehen, die man so vorher noch nie auf dem Schirm hatte. Und was ich auch nochmal an der Stelle sagen muss, ist vielen, vielen Dank an TTA Max. Einerseits, dass er mich da mit hingenommen hat. Jetzt im Nachhinein kann ich das sagen, jetzt wo es hinter mir liegt. Und auch, dass er so gut gejagt hat, weil also er hat, glaube ich, 8 Stück Wild erlegt, alles immer mit dem ersten Schuss und er hat immer, bist du drauf? Ich so, jo. Und wir haben eigentlich wirklich alles perfekt auf Film. Also wir haben wirklich da als Team hervorragend gearbeitet und wir hatten wirklich zusammen eine schöne Zeit und wir haben Höhen und Tiefen erlebt und ja, so Momente, wenn wir dann da so sitzen, ja, der Jagdführer da drüben, ja, der ist tot. Und was machen wir jetzt? So, und dann, also es ist schon intim, sag ich mal, ne, sowas zusammen zu erleben. Und an der Stelle, ja, nochmal vielen Dank an Max und ja. Aber es kann mich fragen, wer will, ob ich nochmal nach Kamerun gehe. Ich sag nein.
Also wenn Max mir auf der Messe begegnet und versucht, mich anzusprechen, dann werde ich mich einfach umdrehen und weggehen. Das Risiko gehe ich nicht ein.
Max hat immer gesagt, Paul, wir waren zweimal in Kamerun. Ich so, wie meinst du das? Ja, wir waren das erste Mal da und das letzte Mal. Und dann in seinem schönen holländischen Dialekt, ich liebe das ja. Ne?
Aber weißt du, was das Schöne an der ganzen Story ist? Du hast das ja kurz eben angerissen, wie das für viele Amerikaner ist. Und das habe ich damals in Südafrika übrigens genauso erzählt bekommen, dass das für viele Kulturen Jagd eben was anderes ist. Und da sieht man eben, was Jagd für uns bedeutet.
Ja.
Und da bin ich doch froh, unter welchen Umständen wir moralisch, ethisch aufgewachsen sind, um da vielleicht einen ganz anderen Blickwinkel und Herangehensweise dran zu haben und das Ganze eben anders wahrzunehmen.
Absolut. Also der französische Jagdführer hat immer wieder gesagt, so, oh Jungs, mit euch jagen macht wirklich Spaß. Das ist ja wirklich Jagd so, sozusagen, weißt du, weil, also wir haben die Dinger, klar, wir haben auch mal, also den Lord Derby Elan zum Beispiel, haben wir vom Auto aus entdeckt, so. So, er so, schieß, schieß, ich so, nein, nein, nein. Und dann ist er weggezogen und dann haben wir die Spur aufgenommen sozusagen. Das ist ja das Verrückte, sag ich mal. Wer von euch hat schon mal The Hunter gespielt oder irgendwie so ein Spiel?
Ja, ja, ja.
Kennt ihr das, wenn so diese Fußspuren von diesen Tieren einfach so aufleuchten?
Mhm.
Was ja völlig unrealistisch ist.
Ja.
Aber so stelle ich mir das vor, wenn du so ein Fährtenleser, der aufgewachsen ist da in der Savanne, so muss das sein. Weil wir sehen da irgendwo so auf 400 Meter so ein Stück Wild, bla bla bla, okay, da der gute Bulle, so den möchte Max gerne legen. Ja, okay. Das Wild rennt weg, wir gehen mit dem Fährtenleser dahin. Ich meine, das ist alles Gras und Sand da. Und dann rennt er einfach los. Und in dem Tempo, dass ich zügig hinter ihm hinterhergehe und er guckt nicht einmal irgendwie, er muss nicht stehen bleiben oder so und nochmal einen Kreis machen oder irgendwie was, sondern er geht und geht und geht und geht. Und du denkst dir so, Alter, als ob er gerade die Fährte halten kann von diesem Stück Wild, ist doch völliger Blödsinn. Kann nicht. Und dann rennst du halt 2 Stunden hinter ihm her und auf einmal bleibt er stehen, zeigt nur mit dem Finger und du stehst genau vor dem Tier, was du gerade vor 2 Stunden dir ausgeguckt hattest, was du erlegen willst. Also die haben wirklich, also ein hannoverscher Schweißhund auf einer guten Fährte, so musst du es vergleichen.
Ja, und da siehst du ja auch mal, was Jagd eigentlich ist, ne? Das ist ja dieser Instinkt, der in diesen Menschen drin ist und die brauchen ja auch Jagd zum Überleben, diese Menschen. Also er als Fährtenleser hat wahrscheinlich ein ganz gutes Standing und wird irgendwie vielleicht auf der Farm versorgt, aber wenn du da ja irgendein ganz normaler Dorfbewohner mitten in der Savanne bist und deine Männer müssen halt jagen für Fleisch, um zu überleben, dann ist halt genau das der Unterschied. Du kannst das und bist erfolgreich oder du kannst es nicht und alle hungern, ne?
Ja, was heißt hungern? Du verreckst einfach, ne?
Ja, genau.
Also, beziehungsweise über die Jahrtausende sind die schlechten Jäger raus.
Ja.
Raus. Was mir aufgefallen ist, die können alle unglaublich gut gucken. Also ich hab auch das Glück, sag ich mal, dass ich wirklich gute Augen habe. Aber also die Jungs auch unglaublich gut. Und dann kannst du dich ja auch mal, wenn du dich umguckst, in Kamerun hat keiner eine Brille oder so. Ja klar, aber weil das halt einfach über die Jahrtausende rausselektiert wurde. Mhm. Jeder, der schlecht gucken kann, wurde halt als erstes vom Löwen gefressen. Und das ist jetzt quasi bei uns Europäern, ist das jetzt alles, gibt's gar keine Selektion mehr und dementsprechend gehen halt unsere Sinne, werden immer schlechter. Das ist leider so.
Ja, klar.
Unfassbare Geschichte, wirklich. Das ist...
Ja, die ist, was Schlimme ist, wir haben jetzt so kurz, ich könnte noch, also ich könnte ohne Scheiß, ich könnte 3 Stunden über diese Reise referieren, weil da so viele Sachen abgelaufen sind, wirklich ganz, ganz wild, ganz, ganz wild.
Das Schöne ist, Paul, wir haben ja jetzt die Jagdmesse vor uns und da weiß ich, wir sehen uns häufig genug abends, tagsüber, mittags zu jeder Stunde mit einem Bierchen und können da in aller Ruhe deinen Geschichten lauschen.
Also ich freue mich auf jeden Fall extremst auf den Film, muss ich sagen. Also wer da jetzt nicht heiß drauf ist, weiß ich auch nicht.
Ja, könnt ihr auch.
Gib dir Mühe.
Ich gebe mir Mühe. Ich guck mal, was ich da rausholen kann.
So, aber bevor wir jetzt in die Top 3 beziehungsweise 4 Jagdfilme in diesem Monat kommen, müssen wir noch über eine andere Sache sprechen, wie Max sagen würde. Und zwar ist es am 23. Januar wieder soweit, der Hood Day, der Tag der Jagdfilme. Ein Tag für alle, Hand on Demand, kostenlos. Das ist ja schon mal schön. Und letztes Jahr haben wir es gesehen, wir hatten noch nie mit Abstand so viele Aufrufzahlen auf Hand on Demand. Das war unglaublich. Das soll dieses Jahr natürlich wieder so sein. Das heißt, sucht euch eure Jagdfreunde zusammen
und veranstaltet einen Jagdfilm-Marathon und im besten Fall postet und teilt ihr das noch auf Instagram, denn dann habt ihr die Möglichkeit, den Mega-Hauptpreis zu gewinnen im Wert von mehreren tausend Euro. Wir haben unfassbare Preise mit dabei von unseren ganzen Partnern, von Halder, von Seeland, von Herkila, von Hartmann, Rodale, RWS, Jagdwelt 24 und noch vielen, vielen mehr. Ihr könnt unglaublich tolle Dinge gewinnen und nicht nur auf Instagram, da gibt es zwar auch ein paar Gewinnpakete, aber den Mega-Hauptpreis gibt es nur auf Hand on Demand. Und da laufen jetzt schon Gewinnspiele zum Hood Club. Wenn ich das hier richtig sehe, sind zwei schon vorbei. Da gibt es schon Gewinner. Das dritte Gewinnspiel findet gerade statt. Und ja, wie gesagt, wirklich, es gibt unfassbare Gewinne. Trommelt eure Yachtfreunde zusammen, macht einen Yachtfilm-Marathon, teilt es bei Instagram, markiert Hand on Demand. Ganz wichtig, dass wir es sehen. Dann wird einer von euch da den Mega-Hauptpreis gewinnen. Und wie gesagt, auf Hand on Demand selber lohnt es sich hier auch anzumelden und mitzumachen. Wir haben da insgesamt Preise von knapp 20.000 Euro. Also das ist wirklich der Hammer. Ja, aber gut, eine Sache dürfen wir nicht vergessen rufen, ganz wichtig. Und zwar haben wir diesen Monat die Top 4 Jagdfilme des Monats.
Die Top 3 Filme des Monats.
Ich glaube, wir machen uns damit auch ein bisschen einfach, oder?
Wir machen, vielleicht.
Aber die Entscheidung ist auch einfach. Also wir haben es ja vorher angekündigt und wir hatten Jurassic Jelena im Programm dieses Mal. Die vierte Staffel und es waren ganze 4 Filme. Und weiß nicht, Paul, welchen Film fandst du am besten? Ich hatte das Gefühl, einer ist besser als der andere.
Ja, ihr wisst ja, dass ich jetzt lange unterwegs war und ich hab tatsächlich nur den ersten und den vierten geguckt bis jetzt. Den zweiten und dritten Teil habe ich noch selber gar nicht gesehen. Schande über mein Haupt, aber ich habe nicht mal meinen eigenen Abschluss gesehen.
Das ist ja der absolute Wahnsinn. Unfassbar. Ja, aber Jelena, ich meine, du musstest dir ja im Grunde auch nicht großartig ansehen. Du warst ja dabei, genauso wie Ruven und ich auch. Und ja, wir hatten schon mal 2 Teile, Jelena, aber dieses Mal ist wirklich einfach so viel passiert, dass man mit 1 oder 2 Teilen nicht ausgekommen wäre. Von daher ist das jetzt so die erste richtige Hand-on-Demand-Serie, die es gab. Die 4 Teile, die jetzt rausgekommen sind, mit einem unglaublichen, aus der Jagd entstandenen Drehbuch, was man nicht besser hätte schreiben können. Da ist alles dabei, so viele Hochs und Tiefs, so wirklich so jagdliche Emotionen, die ihresgleichen suchen. Man hätte es sich wirklich nicht besser ausdenken können, oder Rufen?
So wie das passiert ist, das war ja jetzt so aus rein Produktionssicht her, war das ja perfekt, sag ich mal, ne? Aber das kannst du ja nicht ausdenken, dass es dann genau so läuft und sich so ein dramatischer Bogen entwickelt, auch mit Jens Drama, was da abgelaufen ist. Ich will es gar nicht spoilern für die, die es noch nicht gesehen haben. Und irgendwie jedes Mal aufs Neue in Serbien passiert es so, dass es halt irgendwie passt, weißt du? Wir schneiden ja nicht irgendwie den letzten Tag auf dem ersten, sondern es passt ja genau so. Es war einfach so die Realität.
Man denkt immer so, es kann nicht irrer werden und dann wird es trotzdem irgendwie irrer. Und du hast das an einer Stelle im Voice-Over auch so schön gesagt. Und dann nahm das Schicksal seinen Lauf.
Ja, und Jens in der Hauptrolle sozusagen.
Wahnsinn. Die Kommentare sind ja auch Wahnsinn, finde ich. Das habe ich ein bisschen durchstöbert, die Kommentare unter den Film. Ja. Und da sind ja unglaublich viele tolle Reaktionen auf den.
Ja, also wir hatten noch nie so krasse Kommentare bei Filmen auf Hand und Demand. Also auch so viele und auch überhaupt nichts Negatives, sondern so alle sind einfach völlig wahnsinnig von diesem Film geworden. Und ich habe vor allen Dingen, Rufen, du hast es ja auch schon mal öfter geschafft in Filmen, dass Leute im Film weinen. Aber dieser Film hat dafür gesorgt, auch wenn in dem Film auch Leute weinen, aber vor allen Dingen dafür gesorgt, dass Leute vor den Bildschirm geweint haben und das auch in ihren Kommentaren zum Ausdruck gebracht haben. Und das finde ich schon Wahnsinn, wenn ein Jagdfilm es schafft, einen zu Tränen zu rühren. Und ja, unglaublich, dass dieser Film diese Emotionen auch bei den Zuschauern geweckt hat.
Ja, wunderbar gesagt. Und das schafft man eben nicht, wenn man durch die Savanne mit einem Pickup fährt und einfach alles hirnlos, sag ich mal, abknallt, um es mal so auszudrücken.
Nee, das funktioniert so nicht. Ja, Serbien, Jurassic Jelena, unsere Top 4 Filme des Monats. Wir können gar nicht sagen, welcher der Teile jetzt an Platz 1, 2, 3 und 4 ist. Sie sind alle auf ihre eigene Art und Weise einfach gut und wir ergeben letztendlich auch nur zusammen dann irgendwie einen Sinn und auch das ganze Bild. Ja. Aber Paul, an Leute wie Paul, wer das noch nicht gesehen hat, sollte es trotzdem nachholen. Das
und zwar in richtige Reihenfolge.
Ja. Ja, ich wollte aber so gerne den Abschluss von Jens sehen, wisst ihr, das war mir so wichtig nochmal. Und ich hatte einfach bis jetzt noch nicht die Zeit, muss ich ehrlich so sagen. Ich bin ja jetzt erst vor kurzem gerade zu Hause angekommen und wenn du mal ein bisschen länger von zu Hause weg bist, dann fällt ja doch ein bisschen was an. Und jetzt möchte ich die Podcast Möglichkeit mal nutzen und an der Stelle dann auch mal Danke sagen an meinen kleinen Bruder, weil ich kann natürlich einfach mal für ein paar Wochen weg, weil er zu Hause alles managt und ja, das ist wirklich toll von ihm und
dann möchte ich mich bedanken. Genau. Judo Gerold, aber du hast eben gesagt, Paul, ihr wart zweimal in Afrika, zum ersten und zum letzten Mal. Warst du denn auch zum ersten und zum letzten Mal in Serbien?
Ah, nee, da werde ich schon nochmal hin. Irgendwann nochmal so einen traumhaften Eissprossenzehner schießen. Ne? Dafür, sowas habe ich ja vorher nur in Serbien, also vorher noch nie gesehen in meinem ganzen Leben, so einen alten Eissprossenzähner. Und jetzt habe ich ihn in Serbien gefunden und daran könnte ich mich gewöhnen. Also wenn die nächstes Jahr wieder einen für mich haben, dann. Und ein Goldschakal. Nein, also an sich wirklich traumhaftes Erlebnis da in Serbien, Hirschbrumpft, wie ich sie selbst fast noch nie erlebt habe. Und das Krasse daran ist ja, dass ich quasi die schlechteste Rotwildbrumpft dort erlebt habe, die ihr jemals da gesehen habt, oder?
Ja, also normalerweise ist es eben 30 Grad und man sitzt draußen und pirscht im T-Shirt. Und ja, jetzt hatten wir ein Wetter, was es da irgendwie Ewigkeiten im Dezember, im September nicht mehr gab. Wir hatten da irgendwie 5, 6, 7 Grad, mehr oder weniger Dauerregen und ja, das waren wirklich die schlechtesten Bedingungen für die Hirschbrunft überhaupt. Und das, was du jetzt da erlebt hast, das war so, ja, vielleicht 10% von dem, wie es eigentlich ist.
Ein kleines Warm-up.
Ja, kleines Warm-up. Aber trotzdem hatte es ja auch, Rufen, du warst ja jetzt im Grunde jedes Mal mit dabei, hatte es trotzdem jetzt einen Reiz, dass die Bedingungen wirklich mal komplett anders waren.
Ja, man musste deutlich mehr kämpfen auf jeden Fall. Klar war die Brunft jetzt nicht akustisch so erlebbar wie sonst, aber es war auf seine ganz eigene Weise schön und dramatisch.
Meine Herren, ey, das war ein Podcast. Also mir jetzt selten so die Sprache verschlagen, beziehungsweise in einem Podcast auf jeden Fall noch nie wie bei deiner Geschichte, Paul. Das muss ich wirklich sagen. Das war irre.
Ja. Also ich sag's auch so, es ist nicht was für jedermann. Also Rufen hatte mich, glaube ich, in Kamerun, als ich noch da war, hat er mich gefragt, so, ja, Paul, wie sieht's aus? So was würde ich ja auch gerne mal machen. Und
ja, danach dachte ich so, nee, komm, das ist mir doch ein bisschen zu kriminell, aber.
Das Ding ist, ich muss jetzt auch erstmal sacken lassen. Und was ich auch natürlich sagen muss, so, das sind jetzt meine Erfahrungen und mit diese Probleme bei der Reise, das muss natürlich nicht so sein, ne? Das kann natürlich auch mal alles ganz entspannt laufen und es werden mit Sicherheit auch schon Jäger in Kamerun gejagt haben, die ganz andere Erfahrungen gemacht haben und ja, also wer da unbedingt hin möchte, geh da hin, aber bitte frag mich nicht, ob ich Kameramann
bin. Und man braucht auf jeden Fall Glück, wenn man da ist. Aber gut, wir sind alle wieder lebend da. Paul Reimann kann man noch in voller Gestalt jetzt auf der Messe in Dortmund sehen. Ist noch alles dran zum Glück. Und ich glaube, das ist auch das, worauf wir uns jetzt alle freuen, eine schöne Zeit wieder in Dortmund auf der Messe zu haben mit der Kids-Weltmeisterschaft, mit der Drückjagd des Jahres und mit allem, was sonst da noch an den Tagen passiert, wieder Leute zu treffen, alte Bekannte. Ich freue mich auch immer besonders, die Leute aus Afrika zu treffen, die ja auf die Messe immer nach Dortmund kommen, vom guten Immenhof. Das wird wieder schön, aber auch alle anderen Leute, Publisher, Abonnenten, Jagdfreunde. Ich glaube, das wird wieder eine sehr schöne Messe. Kommt uns besuchen in der Halle 8, in der Horido-Area auf dem Hand- und im Marktstand. Das wird sicherlich wieder eine gute Zeit mit einigen Highlights. Ich hoffe, dieses Jahr verliert niemand seinen Schlüssel und erst recht nicht, dass er irgendwo geklaut wird.
Ich kann dem auch nichts mehr hinzufügen, außer danke fürs Zuhören und ich freue mich, euch beiden dann bald wieder in Persona zu sehen.
Genau, danke, dass ich dabei sein durfte.
Es war wieder ein Fest und vergesst aber trotz allem nicht, am 23. Januar ist Hotei, der Tag der Jagdfilme. Ein Tag Hand on Demand, kostenlos für alle. Also, Weidmannsheil.
Weidmannsheil. Das erste Mal mit dir auf Jagd, ich weiß es noch genau.
zusammen einfach draußen sein, ob auf Rehbock oder Sau. Ob dann was lag oder gar nichts war, das war meist egal. Die schönste Zeit im Leben hatten wir zwei auf der Jagd. Du warst ein Freund fürs Leben, du warst mein bester Mann. Und auch wenn du jetzt nicht mehr bei uns bist, es ändert nichts daran. Weidmannsheil und Torido, ein letztes Halali, du fehlst hier so. Es war eine schöne Zeit, doch irgendwann ist sie vorbei. Ist sie